Hallo, liebe Artischock-Leser, liebe Artischock-Hörer. Vor diesem Tag habe ich mich immer gefürchtet. Und ich wusste natürlich, dass er irgendwann kommen würde. Und trotzdem bin ich froh, dass ich nicht im Urlaub bin oder in irgendeinem Ort, wo ich nicht in der Lage bin, über Jean-Luc Godard nachzudenken und jetzt auch kurz in diesem Podcast wenigstens den Versuch zu unternehmen, diesen großartigen Filmemacher zu würdigen. Die Nachricht, dass er gestorben ist mit 91 Jahren, er wäre im Dezember 92 geworden, die kam heute Vormittag im Radio. Und was mir dann als allererstes durch den Kopf ging, ist, dass er ja tatsächlich der Jüngste von uns allen war. Der Jüngste von allen Regisseuren bis zum Schluss. Er war eigentlich nicht 92 Jahre alt, sondern im Kopf Ende 20. Und das war ja eigentlich sein ganzes Leben lang. Er war sehr technikaffin, auch wenn er manche Sachen überhaupt nicht mit den neuesten Techniken gemacht hat. Er hat das neueste Kino verfolgt. Er wollte zugleich auch nicht sein eigenes Denkmal sein, sondern wirklich jung bleiben. Und er wollte auch den Moden eine lange Nase zeigen. Also genau deswegen, um eben jung bleiben zu können, hat er sich nicht für Moden interessiert, für die neueste Mode. So zum Beispiel hat er 3D-Techniken von Anfang an für ziemlich schwachsinnig gehalten und hat es auch ganz offen gesagt. Er hat ja diesen Film gemacht, Adieu au Langage, wo er sich mit vor allem der 3D-Technik eigentlich beschäftigt, obwohl es vom Titel her um die Sprache geht. Das ist natürlich ein kulturpessimistischer Diskurs, den man in diesem Film findet. Er hat aber eben 3D-Technik benutzt, um klarzumachen, dass er diese Technik durchaus beherrscht und dass er sich ihr nicht verweigert, dass er etwas probiert. Gleichzeitig ist der ganze Film eigentlich eine Absage an 3D. Und in diesem Sinn wollte er nur zeigen, dass er sich der Technik nicht total verschließt, um sich ihr dann auf eine gewisse Weise doch zu verschließen oder ihr einfach sie zu beerdigen. Und damit war Godard, als er diesen Film gemacht hat, Adieu au Langage, natürlich ganz früh dran. Wer macht heute noch 3D, außer James Cameron? Niemanden interessiert das. Es ist teuer, es macht aber die Filme schlechter. Und diese Idee, dass man eine Sonnenbrille aufsetzen muss, um ins Kino zu gehen, die ist sowieso ziemlich albern, scheint mir. Natürlich wird es in absehbaren Zeiten wieder mal den Versuch geben, 3D zu machen und es durchzusetzen in den Kinos. Ich glaube, dann wird man sich hoffentlich diesen Godard-Film anschauen, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Godard, wie gesagt, war technikaffin. Er hat die neuesten Techniken benutzt, wenn es ihm angemessen schien. Er hat Computer benutzt, Smartphone, er hat sich in den letzten Jahren über Vimeo und FaceTime und solche Techniken zu Wort gemeldet, hat Gespräche geführt. Manche von ihnen, zum Beispiel aus dem Jahr 2020, ein fast zweistündiges Gespräch, kann man nachsehen und nachhören, vor allem auf YouTube. Seine Filme hat er trotzdem am Videorekorder geschnitten. Er hat das natürlich nicht gemacht, weil er irgendwie zurückgeblieben war und weil er sich der Technik verweigert hat, sondern weil er es eben so wollte. Ansonsten, wie gesagt, ging es ihm darum, auch die Gegenwart immer wieder herauszufordern, zu provozieren. Und das kann man manchmal, indem man besonders weit vorne ist. Das kann man manchmal auch, indem man einfach stehen bleibt und die Gegenwart weiterziehen lässt. Das sind also alles Überlegungen, die einem kommen, wenn man an Godard denkt. Ansonsten natürlich ist er alles in allem wahrscheinlich der wichtigste Filmemacher der Gegenwart, der wichtigste Filmemacher, der noch gelebt hat. Und wenn man nachdenkt, was so das Wichtige für ihn ist und warum er nicht ein Mann von gestern war, dann könnte man kommen auf die Einflüsse, die er bis heute hat, und zwar sowohl auf Experimentalfilmer wie auf Blockbuster, auf Leute wie Tarantino, aber auch auf fast jeden französischen Filmemacher. Und man muss auf Filme kommen, einerseits richtig experimentelle Filme, schwierige Filme, Filme, die in jeder Hinsicht mit den Regeln brechen, die sich nicht an Regeln halten, warum auch. die gleichzeitig aber sich insofern an Regeln halten, dass sie Spaß machen, dass sie lustig sind und intelligent. Denken wir an Außerarten, denken wir an die Verachtung, denken wir an Vivre sa vie oder an die Außenseiterbande. Das sind alles Filme, die scheint mir sehr zugänglich sind und die gleichzeitig natürlich pures Godard-Kino sind, also auch anders sind, auch so sind, dass man sofort die Handschrift des Regisseurs erkennt. Jean-Luc Godard ist ja eigentlich derjenige, der den Begriff des Autorenfilms erfunden hat, für sich erfunden, aber ihn konnten dann alle anderen aufnehmen. Natürlich gab es so etwas wie Autorenfilmer, so was wir darunter verstehen, das gab es schon vorher, aber es gab es nicht als Theorie und es gab es immer gewissermaßen unter Verdacht, unter dem Verdacht, dass hier einer sein Ego einfach nur verwirklichen will, dass hier einer sich nicht im schlechten Sinn nicht an die Regeln hält. Und da muss man dann sagen, da ist Godard dann schon jemand gewesen, der ganz klar, der revoltiert hat gegen das existierende Industriekino, das oft auch ziemlich betuliche und langweilige, jedenfalls allzu klassische, allzu sehr dem Theater verpflichtete französische Kino. Und der diese Rebellion aber eigentlich durch die Verbindung von zwei Elementen geschaffen hat, die Rebellion, die die neue Welle, die Nouvelle Vague Anfang der 60er Jahre bedeutete. Und diese zwei Elemente sind einerseits der italienische Neorealismus, ganz nah am Dokumentarfilm dran, das auf der Straße filmen, das mit Laien filmen, das Geschichten erzählen, bei denen die Grenze zum Dokumentarfilm manchmal fließend ist und verschwimmt. Und andererseits dann aber auch das Star-Kino, auch das gute, einfache Erzählen, das Erzählen mit klaren Plotpoints, mit Musik, mit Stars, wie gesagt, das er aus Hollywood, aus den guten Hollywood-Filmen gelernt hatte. Godard war ja wie die anderen auch, wie Truffaut, wie Romer, wie Chabrol, die anderen, mit denen er diese Nouvelle Vague begann, diese Revolution des Kinos. Er war Filmkritiker. Er kam von der Filmkritik, er kannte also ziemlich viel. Er hatte über Filme geschrieben und sie so auch analysiert. Und dann sehen wir, dass er eben nicht sich, wenn man so will, dogmatisch, irgendwie fundamentalistisch, bestimmten Tendenzen verweigert hat, sondern dass er sich aus allen Tendenzen das Beste herausgenommen hat und versucht hat, innovativ zu sein, etwas anders zu machen, auch immer wieder sich selber neu zu erfinden. Und die Nouvelle Vague ist darum ein Kino, das gleich schon im allerersten Film einerseits einen Star nimmt aus dem amerikanischen Kino, Gene Seberg, in Außer Atem, Abu du Souffle, geschrieben übrigens von Truffaut. Bei denen nimmt Godard den Star Gene Seberg, der in einem der von Godard am meisten bewunderten Filme Hollywoods, nämlich in Otto Preminger's Bonjour Tristesse, die Hauptrolle gespielt hatte. Und der Film ist in Frankreich gedreht und auch in einem Film mitgespielt hat, auch von Preminger, wo sie die Jeanne d'Arc, die Johanna von Orléans gespielt hat. Diesen Star nimmt er und sie spielt eine Amerikanerin, klarerweise eine Amerikanerin in Paris, also gleich auch das Motiv aufnehmend, das man aus dem gleichnamigen Musical kennt. Und dann hat er einen vollkommen unbekannten französischen Schauspieler genommen, der ein Gesicht hatte, das sich sehr unterschied von den glatten, allzu brav gefügten, geschmürgelten Gesichtern der übrigen französischen, der konventionellen französischen Filmstars, die ja keine schlechten Schauspieler waren. Nehmen wir Gérard Philippe oder solche Leute, die in dieser Zeit jung waren. Vielleicht auch Delon, der später dann bei Godard gespielt hat. Godard hat erstmal dann einen neuen genommen und das war Jean-Paul Belmondo, der ein ungefügtes Gesicht hatte, der anders war als alle anderen und der durch diesen Godard-Film und dann noch durch weitere Filme mit Godard zum Star wurde. Godard hat immer wieder Stars geschaffen. Er hat Anna Karina in jedem Fall zum Star gemacht, zum Beispiel. Das ist, glaube ich, etwas, was man bemerken muss. Er hat, wie gesagt, immer weiter versucht, sich neu zu erfinden, sich herauszufordern, nicht stehen zu bleiben, es sich nicht zu bequem zu machen. Ich glaube, Bequemlichkeit ist eine der Dinge, die Godard am meisten gehasst hat. Und dazu gehört, dass er dann so, nachdem er eine ganze Weile neue, andere, aber doch sehr unterhaltsame Filme mit Stars gedreht hat, dann in diese marxistische oder revolutionäre Phase seines Kinos kam, gegen Ende der 60er Jahre. Dann hat er eine Weile mit einem Kollektiv gearbeitet, dem Kollektiv Jiga Vertov. Und da hat er das Gegenteil gemacht, nicht mit Stars und auch nicht mit der Autorität eines Regisseurs, auch das Gegenteil eines Autorenfilms, denn das war ein Kollektivfilm. Da wurde jeden Morgen zu Beginn oder vor Beginn der Dreharbeiten abgestimmt darüber, was drehen wir denn heute. Und der Praktikant hatte genauso viel, genauso eine Stimme wie der Regisseur. Das hat Godard einige Jahre lang gemacht. Es muss ihn ziemlich entnervt haben. Er hat dann aufgehört und hat dann auch erstmal eine Weile keine Filme gemacht, weil er sich gewissermaßen versucht hat, neu zu erfinden und was ganz anderes zu machen. Und dann kam er mit dieser Neuerfindung dann so Ende der 70er zurück und hat dann wieder Filme gemacht, wie zum Beispiel Detective oder Je vous salue, Marie, ich grüße dich, Maria, also Maria und Josef. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film auf Deutsch hieß, aber er hat einen wichtigen Preis in Cannes gewonnen. Und das ist natürlich auch insofern ungewöhnlich, weil man so ein christliches Motiv von Godard nicht unbedingt erwartet hätte, dem angeblichen Bilderstürmer, der eigentlich ein Bilderliebhaber war. Und danach dann hat er Filme gemacht, die ja eigentlich immer wieder, denken wir an Prénom Carmen, die sich eine ganze Weile auf eine neue Art, eine Art, die auch dem französischen übrigen Autorenkino relativ ähnlich war mit zeitgenössischen Themen und zeitgenössischen Menschen und Lebensweisen und auch mit der Krise des Fortschritts, mit der Krise der Geschichte und mit der Tatsache, dass die Erzählung Westeuropas und der Aufklärung eigentlich an ein Ende kommt und dass die Postmoderne diese Aufklärungserzählung herausfordert. Damit hat sich Godard in seinen Filmen auseinandergesetzt. Und dann gibt es sicherlich mindestens eine vierte Phase, wenn nicht sogar eine fünfte, in der er ein bisschen versucht, die Summe von all dem zu ziehen, auf das Kino bezogen. Das heißt, Godard hat die Histoire du Cinéma gemacht. Er hat also die Geschichte des Kinos, die es in einer langen und einer kurzen Fassung gibt, Mitte der 90er, kurz nachdem da seine Vorhang gefallen war und Godard zum Beispiel auch in Berlin einen Film gemacht hat, Allemagne, Neuf Zero, eine Art Stunde Null Film Deutschlands, kurz vor oder während der Wiedervereinigung, die für Godard auch eine Summe des Sozialismus, des real existierenden Sozialismus und Stalinismus zieht, also auch eine persönliche Revision und Selbstüberprüfung seiner politischen Standpunkte bedeutet. Danach hat er eben sich, wenn man so will, erstmal der Kinogeschichte zugewandt und dann immer wieder auch mal Filme gemacht, die sehr stark, sehr nah an der Theorie dran waren. Er hat zum Beispiel dann so ein, also er hat sowieso ein paar Filme gemacht, die keine richtigen Spielfilme mehr waren, sondern eher Essayfilme. Wichtig ist natürlich der Film Der Éloge à l'amour. Das ist, ich glaube, von 2001. Ist der Titel eines Films von Godard, aber eben auch der Titel eines Buchs von dem französischen Philosophen Alain Badiou. Und mit Badiou, der immer noch lebt, der, glaube ich, nicht jünger ist als Godard, vielleicht sogar älter, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Mit dem hat er mehrere Filme zusammen gemacht. Er tritt auch in Filmen auf, wenn man zum Beispiel in den Film mit dem Titel Film Socialisme denkt. Film Socialisme ist einer von vier, fünf Filmen, die er in den letzten Jahren gemacht hat, die, wenn man so will, Essay- und Montagefilme sind. Godard hat dann auch den Film Notre Musique gemacht. Das war schon in den Nullerjahren, wo es auch ein bisschen um den Jugoslawienkrieg geht und um amerikanischen Imperialismus, auch Kulturimperialismus. Und dann später hat er eben noch diese anderen Essay-Filme gemacht, zu denen, also Adieu au langage ist einer dieser Filme, Film Sozialisme ist der zweite und dann natürlich sein letzter, Le Livre d'Image, das Buch des Bildes. Das sollte dann tatsächlich Godards letzter Film werden. Ich würde jedem raten, gerade diese Filme auch zu sehen, weil sie Auseinandersetzungen mit der Gegenwart sind. Die sind nicht einfach. Die kann man auch zwei, dreimal sehen, aber man wird sie immer mit Gewinn sehen. Godard spricht selber den Text dazu. Er zeigt sehr schöne Ausschnitte aus wunderbaren alten Filmen. Allerdings zeigt er sie in einer ungewöhnlichen Art auch, denn er montiert sie auf einem Videorekorder. Das heißt, es sind sehr rohe Schnitte und es sind auch sehr rohe, ganz offensichtliche Kopien der Filme, die er da benutzt hat. Die haben diese ganzen Videoeffekte und Schlieren und alles Mögliche. Das heißt, er hat hier auch nochmal eine ganz eigene Bildsprache, allerdings schon wieder eine unverwechselbare Bildsprache erfunden, die auch dazu passt, zu dieser unverwechselbaren Bildsprache seiner Filme in dem ersten Jahrzehnt seines Schaffens. Ja, was muss man noch zu Godard sagen? Er ist sicherlich ein Mensch, der ganz viel über das Kino nachgedacht hat, für den das Kino die Essenz des Lebens war. Ich habe ihn anlässlich seines 90. Geburtstags den Weltgeist des Kinos genannt. Also auch ein Mann, der gewissermaßen in sich die Geschichte des Kinos verkörpert hat und die Selbstauseinandersetzung, auch den Selbstwiderspruch des Kinos und das Hadern des Kinos mit sich selbst und die Sehnsucht des Kinos nach seiner Vergangenheit, die Angst des Kinos vor seiner Zukunft, das dauernde Nachdenken des Kinos, ob die eigene Apokalypse, also der eigene Untergang des Kinos jetzt eigentlich kommen würde. Und er ist bis zum Ende, in dem Sinn ist er auch so jung geblieben, ein Suchender geblieben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das in Kauf nimmt und beachtet. Tja, was sind seine schönsten Filme, seine besten Filme? Das ist ja auch so eine Frage, die dann gerne gestellt wird. Ich kann sagen, dass ich Le Mépris, die Verachtung, ganz besonders mag. Dass ich die Filme mit Anna Karina besonders mag. Also die Außenseiterbande, aber natürlich auch Vivre sa vie und die Geschichte der Nana S. und die. Muss überlegen, welche es noch gibt. Ich würde auch jedem von euch raten, mal ein bisschen rumzustöbern. Zum Beispiel auch auf YouTube, wo ganz wunderbare Ausschnitte sind, aus seinen Filmen, zum Beispiel die, in denen Anna Karina singt oder tanzt, etwa aus Un Banc à part, der Außenseiterbande. Godard ist ja ein Regisseur gewesen, der nicht nur so einen Satz gesagt hat wie Kino ist Wahrheit 24 Mal in der Sekunde, sondern der zum Beispiel auch gesagt hat, für einen Film, Filme machen ist, wenn schöne Frauen schöne Dinge tun. Man braucht nur, für einen guten Film braucht man nur a girl and a gun. Ich weiß, dass manche, wenn sie das jetzt hören, mit der Stirn runzeln oder mit den Augen rollen, weil sie das für unzeitgemäß halten. Ich glaube zum einen, dass es viel zeitgemäßer ist, als man denkt, weil es die Wahrheit auch über das Unterbewusste des Kinopublikums formuliert. Und zum Zweiten ist natürlich dann andererseits Godard immer ein unzeitgemäßer gewesen und das ist genau der Vorteil. Langweilig sind die zeitgemäßen, nicht die unzeitgemäßen. Davon abgesehen, hätte es Godard sicher gefallen, wenn man sich von solchen Formulierungen provozieren lässt. Worum es geht bei Godard, das ist jedenfalls Schönheit, pure Schönheit. Das ist Melancholie, das ist auch Glück. Das ist das Suchen und Finden des Glücks im Augenblick. Und das ist das Schaffen von Glücksmomenten durch Filme. Und alles das spielt eine Rolle, alles das ist wichtig bei Godard. Er ist selbstverständlich auch darin ein unzeitgemäßer, denn heute soll Film Botschaften transportieren und nicht im Verdacht stehen, l'art polar zu treiben. Wenn man ein Buch über Godard lesen will und das auf Deutsch lesen will, dann würde ich sagen, es ist jetzt spätestens der Zeitpunkt, sich mal das Buch von Bert Rebhandl, das im Schollnai Verlag erschienen ist, anzuschauen. Das ist, da nennt ihn Rebhandl, der ein sehr guter Filmkritiker ist, nennt ihn da einen Revolutionär, schon im Titel, Jean-Luc Godard, der permanente Revolutionär, so heißt das. Das würde ich allemal empfehlen zu lesen. Man kann hier eine ganze Menge eigentlich erfahren, auch über den Menschen Godard, über sein Leben. Und ich glaube, dass Bert Rebhandl auch recht hat, wenn er Godard hier ein bisschen in die Tradition der Romantik um 1800 stellt, also auch der deutschen Romantik und ihrer Idee einer Universalpoesie. Ansonsten würde ich denken, dass man eigentlich die Filme sprechen lassen sollte. Ich habe da gar nicht so viel mehr zu sagen als das, was auch sehr umfangreich ich geschrieben habe in einem Text vor 1,5 Jahren zu seinem 90. Geburtstag. Den werden wir auf Artischock jetzt verlinken und ich hoffe, dass wir ein paar gute Autoren gewinnen können, die auch noch etwas schreiben an den nächsten Tagen und Wochen zu Godard. Ich werde mich sicher auch noch mal zu Wort melden. Aber erstmal reicht es so für einen ersten Eindruck. Ich hoffe, euch geht es wie mir, dass ihr ein bisschen traurig seid heute, ein bisschen glücklich, dass ihr vielleicht Godard gekannt und erlebt habt, aber dass ihr ihn zumindest seine Filme gesehen habt. Und dass ihr genauso wie ich Lust habt, jetzt wieder Godard-Filme zu sehen, sich seine Musik, seine Filmmusiken anzuhören, von Georges Delerue natürlich, aber auch andere, und sich einfach mit diesem Werk ein bisschen zu beschäftigen. Man erfährt da etwas über das Kino, man erfährt aber noch viel mehr über das Leben und man wird, wenn es gut läuft, auch ein bisschen glücklicher nach diesem Film herauskommen, als man hineingegangen ist. So soll es sein. Bis bald, wir melden uns schon bald wieder. Mit neuen Podcasts aus San Sebastian zum Beispiel und neuen Texten über alle möglichen Dinge, auch über Jean-Luc Godard. Tschüss.